Auch und besonders als Mutter kannst du deine Berufung finden und leben. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du heute meiner lieben Gesprächspartnerin Ulla und mir lauschen wirst. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe heute wieder eine Gästin. Und da bin ich heute besonders ein bisschen aufgeregt, weil Ulla ist tatsächlich jemand, die das Einzige beruflich tut, was ich mir noch vorstellen könnte, auch zu tun, außer dem, was ich tue und was ich genauso gern wahrscheinlich tun würde. Genau, und ich habe sie deshalb eingeladen, weil sie das, was sie tut, gemacht hat, während sie oder sich aufgebaut hat, während sie Mutter war. Da wird sie mit Sicherheit ganz viel davon erzählen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Ulla.
Vielen Dank, liebe Silvia. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute und gerade zu diesem Thema was zu sagen, weil es wirklich meine Herzensthemen sind. Ja.
Ja, wunderbar. Genau. Und bevor wir da jetzt einsteigen in dieses spannende Thema, wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du es ja. Mir ist es immer wichtig, erstmal bewusst bei dem anzukommen, was wir tun, bevor wir dann weitergehen. Und gerade Podcasts sind ja oft sowas, was wir mal so ein bisschen nebenbei hören. Und deswegen lade ich dich immer am Anfang meiner Podcast-Folgen ein, erstmal bei dir anzukommen. Und wenn ich eine Gesprächspartnerin im Podcast habe, dann lade ich wiederum diese ein, zu verraten, was sie denn macht, um bei sich anzukommen. Wie ist es denn bei dir, Ulla, wenn du merkst, du bist so im Tun und Machen und im Reagieren und nicht mehr so ganz bei dir, was tust du? Und vielleicht kannst du gleich unsere Hörerinnen da mal mitnehmen in das, was du da tust, um wieder bei dir anzukommen.
Ja, wenn du das sagst, Silvia, da habe ich sofort das Bedürfnis, mich erstmal so zurückzulehnen, also ein bisschen rauszunehmen aus allem.
Das können wir ja alle gleich mal mitmachen.
Ich mal durchzuatmen und ich mache dann auch die Augen zu, was ich jetzt gerade mache. Und meistens steigen mir dann schon schöne Bilder auf von irgendwelchen Landschaften oder Wiesen oder Wäldern. Und dann bin ich einfach mal dort für einen Moment und in dem Moment komme ich dann auch bei mir selbst wieder an. Finde ich total schön, dass du das machst, weil das brauche ich auch immer mal wieder zwischendrin, mich so rauszunehmen und bei mir selbst zu bleiben. Ja.
Ja, gut, danke dir. Und wenn die Hörerinnen, die Frauen, die uns jetzt hier zuhören, das Gleiche empfunden haben wie ich, haben sie vielleicht gemerkt, dass selbst dieses kleine, dir zu lauschen dabei, was du machst, hat mich jetzt schon wieder irgendwie so zu mir gebracht, weil ich auch einmal geatmet habe und einmal kurz auch so eine Landschaft gesehen habe und schon hat das Tun und das Sein irgendwie wieder eine ganz andere Qualität. Und das können wir einfach in unseren Alltag immer und immer wieder einbauen. Das ist eine ganz einfache Übung und sie verändert wirklich das Leben.
Gut. Ja,
ja, also liebe Ulla.
Ich kann nur in vollem Umfang zustimmen.
Sag uns doch mal ein paar Sätze dazu. Wer bist du, was machst du und was hat das mit Mutterschaft und Kindern zu tun?
Ja, das ist ja ein großes Thema. Und bevor ich dir das sage, muss ich gerade noch mal was zu dem Atmen und dem Rausnehmen sagen. Ich habe als Kind ganz schlimm gestottert. Also ich habe richtig schlimm gestottert. Ich konnte in der Schule gar nichts sagen, weil ich mich mal erschreckt habe, ganz doll. Und ich konnte mir damals auch gar nicht vorstellen, dass ich jemals hier jetzt so einen Podcast mit dir sprechen könnte oder Vorlesungen halten könnte. Und es war tatsächlich das Atmen, was mir geholfen hat. Also weil das Atmen war mein Fehler sozusagen, wie das entstanden ist. Und richtig zu atmen und einfach bei mir zu sein, hat mir geholfen, diesen Sprachfehler zu überwinden. Also deswegen ist es so super wichtig,
ja,
bei uns zu bleiben, bei mir selbst zu bleiben.
Ja.
Ja, was kann ich dir zu meinem Beruf sagen? Also ich gestalte Gärten oder ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich Gärten gestaltet, habe dann auch Landschaften angefangen zu gestalten und weil mir nicht nur die Natur sehr am Herzen liegt, sondern auch Menschen, also das ist so mein Spannungsfeld, in dem ich mich bewege, Menschen und Natur, habe ich dann auch angefangen, Menschen beizubringen, wie sie selbst Landschaften oder Gärten oder Räume gestalten können. Ja, und das tue ich jetzt eigentlich vermehrt. Also so zum Ende meines Berufslebens bin ich jetzt eher wieder da gelandet, dass ich lehre, wie man Gärten gestaltet. Also ich arbeite ja auch seit, ich weiß gar nicht, 98 oder so an der Uni und unterrichte da. Ich war auch mal eine Weile Professorin. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu trocken, musste ich wieder ins Berufsleben einsteigen. Aber ich lehre natürlich nach wie vor, nur unter einem anderen Status. Und ja, diese Verbindung von selbst aktiv sein und selbst, ich sage jetzt mal Hand anlegen, ich bin wahrscheinlich auch so eine Handwerkerin, also selbst gestalterisch zu sein, was zu erschaffen, was zu schöpfen, ja, da bin ich, also das brauche ich einfach, um auch in meiner Lehre irgendwie, ich weiß, lebendig zu bleiben. Ich bin tatsächlich mal in der Vorlesung eingeschlafen. Während ich geredet habe, habe ich gemerkt, wie ich eingeschlafen bin. Weil ich 2 Jahre lang immer das Gleiche erzählt habe. Ja, weil ich ja gar keine Zeit mehr hatte, noch irgendwas Aktuelles zu machen. Und da habe ich gemerkt, nee, also so kann das nicht weitergehen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das runterfahre und eben mir Zeit schaffe, um auch wieder kreativ zu sein, ja, schöpferisch zu sein. Und dann habe ich auch wieder gerne gelehrt und dann war meine Lehre auch wieder gut. Ja, weil das ist natürlich auch mein Anspruch, dass ich eine gute Lehre mache.
Ja. Ich habe ja das große Glück, in 2 Wochen bei dir zu einem Online-Workshop dabei zu sein und zu lernen, wie ich meinen Garten noch schöner machen kann. Sind da eigentlich noch Plätze frei, wenn wir jetzt schon hier miteinander reden? Wahrscheinlich
nicht. Nee, alles ausgebucht. Ja, also ich habe es auch limitiert, damit ich mich wirklich um jeden gut kümmern kann, weil online ist es schon nochmal so eine andere Sache. Im analogen Raum habe ich immer 24 Teilnehmer zugelassen, aber das ist zu viel online, weil da habe ich doch nicht alle Antennen, die ich nutzen könnte. Also es ist einfach was anderes.
Ja. Ich verlinke natürlich trotzdem unten drunter unter dem Podcast beziehungsweise unter dem Video, wenn jemand das Video anschaut, deine Webseite, weil der Kurs wird ja sicher auch irgendwann wieder stattfinden.
Ja, also da freue ich mich sehr.
Ja, du hast ja gesagt, du hast es schon immer gemacht, in Anführungszeichen immer. Wie ist denn so dein beruflicher Weg gewesen? Also mit was hast du angefangen, wie hast du angefangen und wann, in welcher Phase kamen dann deine Kinder dazu?
Also ich habe ja dieses Wort immer, ich habe das schon immer gemacht, ich bin tatsächlich auf einem Bauernhof, auf einer Gemüsefarm aufgewachsen. Meine Mutter war Gärtnerin, mein Vater hat Gemüse angebaut in einem großen Maßstab. Mein Vater war eigentlich so in seinem Herzen Erfinder und hat es immer optimiert. Meine Mutter war halt Gärtnerin aus Leidenschaft. Und in diesem Spannungsfeld bin ich auch aufgewachsen. Und wenn ich an meine Kindheit denke, habe ich nur mit Lego gespielt und im Sand irgendwelche Landschaften entwickelt und halt mitgeholfen im Betrieb. Und dann war das für mich klar, dass ich auf jeden Fall in ein Kreativ, also es war eigentlich für mich immer klar, dass ich Gärten und Landschaften gestalten will. Und dann habe ich in Gießen ein Studium angefangen, das weiß ich gar nicht mehr, ob es heute noch gibt. Das war ich bin eigentlich Agraringenieur, also Landwirtschaft studiert, aber es gab diese Vertiefung Umweltsicherung und Entwicklung von Räumen. Das habe ich dann gewählt, weil das auch so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hatte. Meine Schwester und mein Freund hatten sich für das Architekturstudium studiert, da habe ich auch viel mitgenommen. Ob das klug war, das weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht auch Landschaftsarchitektur studieren können, aber ich habe mich eben für diesen wissenschaftlicheren Weg entschieden. Und ich war ja auch mal ungefähr 10 Jahre in meinem Leben Choreografin. Das finden manche Leute ganz schräg, aber es war für mich eigentlich dasselbe, weil es ja auch darum geht, Sachen im Raum anzuordnen und es nach irgendwelchen Rhythmen und nach Harmonien sich bewegen zu lassen, das ist für mich eigentlich dasselbe, wie wenn ich einen Garten gestalte. Ja. Hat mir auch viel Freude gemacht, da war ich halt noch näher am Mensch sozusagen. Ja, und als ich dann fertig war mit meinem Studium, bin ich erst ein Jahr habe ich mir eine Auszeit genommen, bin ein bisschen durch Europa und auch nach Südamerika gereist, um mir einfach Gärten und andere Kulturen anzugucken. Das war ganz toll, da hat sich so ganz viel geöffnet für mich. Und in Argentinien habe ich meinen ersten Hausgarten geplant. Das war noch für Freunde sozusagen. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich gedacht, so jetzt starte ich hier mein Planungsbüro. Dann habe ich mich bei meiner Schwester, da habe ich gewohnt, als ich zurückkam von meiner Reise, habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe gedacht, so, jetzt bin ich Garten- und Landschaftsarchitektin und jetzt kann das Telefon klingeln und der erste Auftrag kommen. Und es kam tatsächlich so. Ich hatte dann tatsächlich einen ersten Auftrag, so was ganz Kleines, und so hat sich das weiterentwickelt.
Also du hast einfach dran geglaubt.
Ja, das war so irgendwie, ich hatte gar keine Zweifel, dass das mein Weg ist. Also das ist heute denke ich, das war total naiv natürlich, aber es war halt irgendwie so, ja. Mhm.
Interessant, ja.
Hat sich so gefügt einfach, wie das manchmal ist. Ich war natürlich auch viel unterwegs und durch meine Schwester und meine Freundin kannte ich viele Architekten. Das war natürlich so im Nachhinein ein bisschen sachlicher angeguckt, auch der Grund, warum dann irgendwann mal ein Architekt mich anrief und sagte, du, ich habe da einen Auftrag, da brauche ich auch eine Außenanlagenplanung, kannst du das für mich machen? Mhm. Und so ist es entstanden. Und dann habe ich eine Weile so vor mich hingedoktert, in Anführungsstrichen, dann habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie nicht reicht. Und dann bin ich nach Darmstadt und habe dort mich mit einem Professor unterhalten, weil ich noch promovieren wollte oder promoviert habe. Und mit dem habe ich dann eine Büropartnerschaft begonnen. Also wir waren dann fast 14 Jahre Senior- und Juniorpartner. Mhm. Dann war ich in seinem Büro, habe das auch geleitet. Und das war natürlich auch eine tolle Sache, weil ich da jemand hatte, der mir einfach geholfen hat, die Dinge gleich richtig zu machen. Mhm. Also der wusste einfach, was er machte, und er war froh, dass er mich da hatte. Und wir waren ein tolles Team, ja. Mhm. Also sehr vertrauensvoll und wirklich für beide Seiten sehr hilfreich. Mhm. Das war sicherlich eine ganz wichtige Grundlage für den Erfolg, den ich dann auch hatte. Mhm. Weil ich halt immer jemanden hatte, der auch mal auf meine Pläne geguckt hat. Der hat natürlich das Talent gehabt, sofort meine Fehler zu sehen. Mhm. Und das hat mir doch eine große Sicherheit gegeben, ja. Und natürlich konnte ich die Infrastruktur mitnutzen und auch seine Bekanntheit. Und ja, als er dann ausgeschieden ist, habe ich dann unsere Kunden natürlich mitgenommen. Also das war alles, es hat sich sehr schön gefügt. Mhm. Und da bin ich dann auch, also so, als mein Seniorpartner, der Herr Mürb, Professor Mürb, ausgeschieden ist, das war die Zeit, in der ich schwanger war mit meinem ersten Kind. Mhm. Und vorher bin ich immer nach Darmstadt gefahren. Das war so eine Dreiviertelstunde Fahrt, eine Richtung. Und mit zunehmender Schwangerschaft habe ich gemerkt, das geht nicht. Also das kriege ich überhaupt nicht hin. Dann hat mein Mann auch darauf bestanden, dass ich jetzt mein Büro hier in Frankfurt habe. Und dann habe ich tatsächlich 3 Tage vor meiner Niederkunft, wie man das so schön sagt, hat dann mein Team den Umzug hier nach Frankfurt gepackt. Mhm. Habe ich dann eine schöne Büroetage gefunden. Und das war auch, also das halte ich heute für eines der wichtigsten Dinge, warum ich Beruf und Mutterschaft kombinieren konnte, diese räumliche Nähe. Das war 4-5 Minuten zu Fuß, je nach Ampelschaltung, war meine Wohnung entfernt von dem Büro. Und das war wirklich eine Grundlage dafür, dass das geklappt hat. Und da war ich auch, ich glaube, 14, 15, 16 Jahre war ich in dieser Büroetage dann, ja.
Und hast du dann so eine richtige Babypause gemacht, wo du ganz raus warst aus deiner Arbeit, oder hast du quasi durchgearbeitet?
Ich habe leider keine Babypause gemacht. Ich glaube, das würde ich im Nachhinein anders machen, aber es hat sich damals, war das nicht möglich. Es fing auch schon an, ich bin eigentlich im 4. Monat hatte ich Blutungen und musste mich hinlegen. Und habe dann hier zu Hause, also mein Frauenarzt hat mir erlaubt, mich nicht ins Krankenhaus legen zu müssen, sondern ich durfte mich zu Hause hinlegen. Und dann hat mein Mann hier das Wohnzimmer leergeräumt und hat dann mein Krankenbett in die Mitte gestellt mit Blick auf unseren Garten. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, 6 Monate habe ich fest, oder 5 Monate habe ich fest im Bett gelegen. Also ich durfte nicht aufstehen. Und dann kam mein Team eben, hat sich an meine Bettkante gesetzt. Manche Kunden kamen wirklich zu mir nach Hause, wo Gespräche nötig waren, die nicht am Telefon stattfinden konnten. Also das ist auch heute für mich, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie entgegenkommend die Welt da war, dafür, dass ich mein Kind in Ruhe austragen konnte. Das war wirklich toll. Ist natürlich nicht alles so toll gelaufen und ich musste, Termine haben länger gedauert. Das hat sich auch gar nicht gerechnet in der Zeit. Es war sehr aufwendig, weil ich es auch nicht vorbereitet hatte. Aber es hat funktioniert und ich glaube, ich war 4 Wochen nach der Geburt zu Hause und dann habe ich direkt weitergemacht. Mhm. Damals gab es das auch noch nicht, diese, also heute kann man ja als Selbstständiger auch Geld von der Krankenkasse bekommen, wenn man das gut macht. Das gab es damals jetzt noch nicht. Mhm. Also ich musste einfach auch weitermachen. Ja, ich hatte große Projekte am Laufen und mein Team war noch nicht so weit, dass ich das alleine geschafft hätte. Mhm. Weil ich das eben auch nicht vorbereitet hatte. Das war nicht weitsichtig genug. Ja, man kann sich ja, oder ich konnte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich dann Mutter bin, dass ich dann so angebunden bin, ja, dass ich dann gar nicht mehr diese Freiheit habe zu entscheiden, was ich mache.
Ja, also ich glaube, das ist sowas, ich glaube, wenn wir das alle vorher, also ich meine, wissen vom Kopf her tun es ja doch viele, weil es schon mal irgendjemand erzählt hat, doch wie sich das dann letztendlich anfühlt. Ich glaube, wenn wir das vorher wüssten, dann würden wahrscheinlich sehr, sehr wenige Menschen Eltern werden.
Das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich hatte dann später meine Mitarbeiterin, liebe Mira, wenn du das hörst, ich rede jetzt von dir. Die hat bei mir gearbeitet und hat Bauvoranfragen und sowas gemacht, war dann auch schwanger. Und ich weiß noch, kurz vor ihrer Niederkunft hat sie gesagt, ey, ich mache den Bauantrag mit fertigen. Wenn ich das nicht schaffe, ich nehme alles mit ins Krankenhaus. Und die ist wirklich ins Krankenhaus mit ihren Wehen und hat den Laptop und die Bauunterlagen drauf bestanden mitzunehmen, weil sie dachte, wenn das mit der Geburt vorbei ist, mache ich noch schnell den Bauantrag fertig. Mhm. Und an ihr habe ich diesen Irrsinn verstanden, mit dem ich damals auch umgelaufen bin, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, was das eigentlich bedeutet, wenn das Baby dann plötzlich auf der Welt ist und halt nicht mehr so komfortabel wie vorher im Bauch, ne? Wo das ja alles gut organisiert abläuft.
Ja, ja, und vor allen Dingen wir selbst dann ganz plötzlich auch ein anderer Mensch sind.
Ja.
Du hast ja gerade im Vorgespräch zu mir gesagt, Mutterschaft war immer deine Priorität vor der Arbeit noch. Wie hat es denn dann praktisch ausgesehen nach diesen 4 Wochen, wo du zu Hause warst und du wieder gearbeitet hast dann?
Also ich hatte einen sehr strengen Tagesrhythmus. Ich bin morgens um 5 im Büro gewesen. Mein Mann war dann zu Hause bei unserem Kind, also beim Ruben. Und ich bin um 10 wieder zurück. Das heißt, ich hatte 5 Stunden jeden Tag, die dann Meditation pur waren, also ohne Kind. Und um 10 hat dann zu Hause so ein Übergang stattgefunden. Wir haben zusammen gefrühstückt und mein Mann war dann um 11 in seinem Büro. Mein Mann ist auch Architekt. Und dann war der Rest des Tages sozusagen meiner Mutterschaft gewidmet und diese morgendlichen 5 Stunden waren meinem Beruf gewidmet. Und als der Ruben dann ein bisschen älter war, hatte ich dann Babysitter hier aus dem Umfeld, aus der Nachbarschaft, 2 liebe Schülerinnen. Die habe ich dann tatsächlich mitgenommen zu meinen Terminen. Und weil ich auch gestillt habe und wir hatten vorhin drüber gesprochen, ich habe den Ruben auch immer rumgetragen oder wenn ich ihn nicht getragen habe, dann hat ihn mein Mann getragen oder die Kindermädchen. Also der ist sozusagen in engem Körperkontakt aufgewachsen die ersten 2, 3 Jahre. Und ich habe sozusagen meinen Kunden das zugemutet, dass halt mein Kind dabei war, also diese ersten 2 Jahre. Nicht jetzt unbedingt im Gespräch, weil die Kinder, Mädchen sind dann auch mal draußen rumgelaufen. Ich hatte aber auch den einen oder anderen Architekt, der das gerne selbst gemacht hat, der hat dann Ruben auf dem Arm gehabt, der Kai, und hat dann auf den Ball rumgehüpft und der Ruben fand das ganz toll. Oder ist mit dem durchs Büro gelaufen, so unter dem Arm geklemmt. Also da habe ich auch nochmal so andere Beziehungen zu meinen Kunden aufbauen können. Ja.
Wie alt ist dein großer Sohn jetzt? Also wie lange ist es her?
Der Ruben ist jetzt 23.
Also das heißt, es war auch noch in der Zeit, wo dieses ja Vereinbarkeit von Beruf und Muttersein noch nicht so in aller Munde waren. Und du hast es einfach getan und bist damit größtenteils offensichtlich auch gut durchgekommen.
Ja, also ich habe eigentlich tatsächlich nie ein blödes Feedback bekommen oder irgendwie bin nie auf Unverständnis gestoßen.
Tatsächlich nie.
Tatsächlich nie.
Also das ist für mich jetzt gerade schon so ein total wichtiges Learning aus unserem Gespräch. Deswegen will ich das nochmal so rausstellen für alle Mütter, die irgendwie, ja, auch wenn es vielleicht nicht mal die Berufung ist, dennoch Beruf und Kind vereinen wollen. dieses Zumuten, was du gesagt hast, das ist so wichtig, glaube ich, dass wir nicht für die anderen Menschen mitdenken und denken, unsere Kinder könnten irgendjemanden stören, sondern das den anderen Menschen zumuten. Und ja, also ihr habt es jetzt alle gehört, die ihr hier uns lauscht. Ulla hat es vor 20 Jahren gemacht und hat kein einziges negatives Feedback dazu bekommen. Und das noch dazu ja auch bei einer Klientel in Anführungszeichen, die ich mir persönlich jetzt doch sehr als gehoben und schick vorstelle, so Architekten und so, also sehr professionell und sowas. Und trotzdem ist es möglich, weil das sind einfach alles nur Menschen.
Unbedingt, ja.
Also das unbedingt. Ist schon mal echt ein total schönes Beispiel.
Ja, ja. Ich glaube, es war auch, also das ist jetzt ein bisschen spooky vielleicht, was ich sage, aber ich glaube, dadurch, dass das für mich, ich habe das nie in Frage gestellt, ist da, wo ich bin, ist auch mein Baby. Das war für mich so, so selbstverständlich. Also da gab es überhaupt keinen Zweifel. Und ich glaube, sowas transportiert man ja auch irgendwie zu seinem Gegenüber. Mhm. Und natürlich habe ich dafür gesorgt, dass der Rüben vorher frisch gewickelt war und möglichst auch satt war. Also ich habe mich jetzt vor meinem Kunden gestillt. Das habe ich schon auch organisiert, weil das wäre vielleicht, also das hätte ich auch für den Rüben nicht oder für mich nicht gut gefunden. Aber dieses Bemühen hat mein Kunde, oder haben meine Kunden sicherlich auch bemerkt, aber es gab natürlich auch mal Momente, wo das, der Plan gar nicht aufging. Mhm. Ja. An der Stelle will ich eine Sache sagen, das hat mir nämlich damals richtig Kopfzerbrechen bereitet, als ich noch gestillt habe. Ich muss gerade mal weiter ausholen. Ich halte es so wesentlich, deswegen nehme ich mir jetzt gerade mal die Zeit dafür. Ich bin, bevor ich schwanger gewesen bin, bin ich ganz oft bei Architekten eingeladen worden, die mich gebeten haben, auf Pläne zu schauen und zu schauen, ob sie Entwässerungsfehler gemacht haben, weil ich habe ein sehr, sehr gutes dreidimensionales, wie sagt man da?
Vorstellungsvermögen.
Vorstellungsvermögen, genau. Und ich habe dann die Pläne lesen können und habe halt sehr schnell gemerkt, wo irgendwelche Fehler waren. Mhm. Und ist mir immer total leicht gefallen, weil das ist ja so eine Gabe, die man hat oder nicht. Und ich habe das gar nicht als was Besonderes empfunden. Und als ich dann schwanger war, war ich auch mal eingeladen zu so einem Termin, gebucht zu so einem Termin, und dann ging das gar nicht. Das hat sich gar nicht aufgebaut in meinem Kopf. Ich stand vor dem Plan und habe da Linien gesehen und ich hatte gar kein dreidimensionales Bild. Es ging einfach nicht. Ja? Ich habe sozusagen meinen Auftrag nicht erfüllen können und bin unverrichtet wieder nach Hause. War total blöd, habe dann aber ein bisschen recherchiert. Das liegt einfach an den Hormonen, die man da ausschüttet. Und dann habe ich gedacht, naja, es ist ja bald rum und dann kann ich das wieder machen. Und wie gesagt, ich habe lange gestillt und dann war ich wieder zu so einem Termin stillend eingeladen und es ging immer noch nicht. Mhm. Und da war ich richtig verzweifelt, weil ich dachte, ich habe das jetzt für immer verloren. Und das ist ja eine wesentliche, oder das macht das Entwerfen sehr viel leichter, wenn man das virtuell machen kann, wenn man das nicht nur zeichnen muss oder sich gar rendern lassen muss am Rechner, sondern ich konnte das immer, oder ich kann das heute auch dreidimensional aufbauen, dann laufe ich so durch die Räume und kann das halt alles prüfen. Und dann dachte ich, das ist für immer verloren. Und habe wirklich gedacht, ich muss meinen Beruf aufgeben. Wie soll ich denn jetzt Gärten entwerfen? Und dann war ich auf einem Fest und habe eine Frau getroffen, die Medizin studierte. Und die hat mir erzählt, sie hat genau dazu geforscht in ihrer Doktorarbeit und hat mir erzählt, das liegt an den Hormonen, die man genauso ausschüttet, wenn man noch stillt. Und es war so wie, oh, so ein ganz großer Hoffnungsschimmer. Und es war tatsächlich so, ich hatte kaum eine Woche abgestillt, hat das alles wieder funktioniert in meinem Kopf. Ja, und das hat mir keiner sagen können. Das hat kein Arzt gewusst, das hat meine Hebamme nicht gewusst. Und das hat mich richtig verzweifeln lassen. Da habe ich richtig einen Moment gedacht, ich muss meinen Beruf wechseln. Ich muss jetzt irgendwas ganz anderes machen.
Ja, und das ist das, wofür ich auch so ein Stück weit mit diesem Podcast gehe, eben genau solche Erfahrungen auszutauschen, um es uns einfacher zu machen, weil das ist leider in unserer doch ja noch immer sehr männergeprägten Gesellschaft, es sind keine Themen. Ich hatte das große Glück, dass ich alle drei Kinder in Begleitung einer wundervollen Hebamme bekommen habe. Und die hat mir auch genau zu diesem Thema gesagt, Gehirnzellen sind plazentagängig. Also sie hat hat es so ausgedrückt. Und dann geht es nahtlos in die Stilldemenz über. Deswegen, also sie konnte mir da auch eben gerade diese Sicherheit geben, dass es einfach normal ist in diesen Phasen, weil ich habe das auch genauso festgestellt. Erstens mal war ich immer ganz, ganz nah am Wasser gebaut. Also mich haben Dinge zum Weinen gebracht, wo ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass es da überhaupt was zu weinen gibt. Ja. Und war dann manchmal schon auch etwas irritiert darüber, ja. Wie anders das alles ist. Und ja, das wird natürlich, wenn die Kinder dann größer sind, anders. Und dennoch haben sie ja eine Art von Einfluss auf unser Leben, die wir uns eben vorher auch nicht vorstellen können. Mhm. Und es macht so viel einfacher zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass es vielen anderen auch so geht und dass wir auch gemeinsam dann von unseren Lösungen profitieren können, die wir gefunden haben.
Ja, und dass es auch einfach ein Preis ist, den halt jede Mutter für die Mutterschaft bezahlt, den man sozusagen für das Kind bezahlt. Und wenn man das weiß, kann man damit ja ganz anders umgehen. Und wenn man auch weiß, dass das wieder endet.
Ja.
Das hat mir, also ich war richtig verzweifelt und toll, dass du eine Hebamme hattest, die dir das schon gesagt hat bei der Geburt. Ja. Also das ist, ja, das sollte eigentlich jede Hebamme wissen, sowas. Ja.
Ja. Ja, und sind dann noch weitere Kinder dazugekommen?
Also keine, die ich selbst geboren habe, leider. Ich habe zwei Fehlgeburten gehabt. Das sollte nicht mehr sein bei mir, aber ich habe tatsächlich die Tochter meines Mannes aus der vorhergehenden Ehe, die hat lange Zeit bei uns gewohnt und hat auch Mama zu mir gesagt. Also mit der habe ich ein sehr enges Verhältnis. Die ist jetzt aber schon 35. Also die habe ich als älteres Kind dann noch genommen. Und ich habe eine Schwester, die auch zwei Söhne hat im Alter meines Sohnes, und wir haben uns auch ganz viel ausgetauscht in Phasen, wo es schwierig war, Krankheiten, oder meine Schwester hatte mal einen schlimmen Unfall. Also so, dass wir sozusagen immer unsere Kinder hin und her geschoben haben, und so habe ich das Gefühl, die zwei Jungs von meiner Schwester sind auch irgendwie meine Söhne. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich bin eine Mehrfachmutter, obwohl das de facto nicht stimmt, habe ich nur eines selbst geboren.
Genau. Ja, wie soll ich jetzt das ausdrücken? Also deine Lebensgeschichte und vor allen Dingen auch deine berufliche Entwicklung und die Entwicklung dann hinein in die Mutterschaft, das sich jetzt so anzuhören, das hört sich ja tatsächlich irgendwie so einfach im Rückblick an. Es hat sich alles so schön gefügt. Jetzt gibt es ja natürlich viele Mütter, die vor ihrer Mutterschaft noch nicht ihre Berufung gefunden haben, sondern die gerade dann, also das erlebe ich ganz, ganz häufig, gerade durch das Mutterwerden und durch diese Tiefe, die unser Leben bekommt, durch die Mutterschaft, dann merken, das, was ich vorher vielleicht beruflich gemacht habe, da kann ich einfach nicht zurück. Und gleichzeitig ist die Mutterschaft ja so herausfordernd oft, dass da oft gar nicht so richtig Kapazitäten sind, um rauszufinden, was ist denn eigentlich mein Ding, und dann vor allen Dingen sich dann am Ende auch noch was zu suchen als Angestellte oder sogar sich selber was aufzubauen. Das scheint ja wie ein Berg, der ja schier unüberwindbar ist. Jetzt weiß ich von dir, dass ja das auch beruflich jetzt sozusagen das Thema Berufung zu einem beruflichen Aspekt geworden ist bei dir, denn du bildest ja auch Menschen aus zu Gartengestaltern, die jetzt gar nicht aus dieser Sparte kommen, sondern also die jetzt weder Gärtner noch Landschaftsarchitekten sind oder sowas, sondern die sozusagen Quereinsteiger sind und dennoch dann damit ihr Geld verdienen wollen und es wahrscheinlich auch tun. Was kannst du denn da so dazu sagen? Also, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt das anhören, was du gemacht hast und wie es sich bei dir entwickelt hat, dann könnten wir ja so in die Schiene kommen zu sagen, na, die hat halt einfach Glück gehabt und außerdem scheint sie ja total konsequent zu sein und engagiert zu sein und was weiß ich, und ich kann das einfach nicht. Hört sich alles total schön an, aber für mich ist es nicht drin.
Ja, also das hört sich natürlich nur in der Rückschau so an, ne? Denn ich muss sagen, ich bin wirklich ein super ängstlicher Mensch. Ja, ich bin außerordentlich empathisch und ich bin außerordentlich ängstlich. Also das sind so meine zwei großen Schwächen. Aber ich glaube natürlich auch daran, dass unsere größten Schwächen auch unsere größten Ressourcen sind. Und die Empathie ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt in jedem meiner Berufe oder in den vielen Berufsanteilen, die ich mache. Und die Angst letztlich auch. Also ich habe so eine blühende Fantasie, ich kann mir ganz schnell die Worst-Case-Szenarien vorstellen, was alles schieflaufen kann. Aber ich habe mich tatsächlich nie von meiner Angst abhalten lassen. Also ich weiß nicht, das habe ich vielleicht meiner Erziehung zu verdanken. Ich bin immer, also ich habe meine Angst ganz furchtbar wahrgenommen. Ich kann mich an Momente erinnern, wo ich im Sessel saß und gezittert habe, wie so ein Vögelchen, vor Angst, vor dem nächsten Schritt, vor dem nächsten Wachstum. Weißt du noch, als ich mein Büro hier in Frankfurt gemietet habe als Hochschwangere, mit diesen vielen Mietkosten, habe ich gedacht, was machst du nur, Ulla, du bist doch nur Mutter sein. Was machst du denn da? Aber ich habe trotzdem den Mietvertrag unterschrieben. Und so gibt es mehrere Schritte in meinem Leben, wo es mich extrem viel Mut gekostet hat. Es war wie so ein Sprung die Klippe runter. Und ich bin aber trotzdem gesprungen. Da bin ich vielleicht so ein bisschen Kamikaze auch. Oder ich wusste eben, es muss jetzt sein. Ich bin schon sehr getrieben von meiner Vision.
Ja, also das immer wieder bei dem Punkt, der jetzt schon ein paar Mal da war, du hast scheinbar immer so eine, ja, so eine innere Gewissheit, dass das, was du tust, gerade irgendwie wichtig ist. Und dann hast du vor allen Dingen auch den Mut, dieser inneren Stimme zu folgen, entgegen aller Ängste. Und ich glaube, was auch noch total wichtig ist, was du gerade noch gesagt hast, dass du dich deiner Angst dass du deine Angst gespürt hast und sie hast da sein lassen und dich ihr aber nicht komplett hingegeben hast, sondern dennoch weiterhin deiner inneren Stimme gefolgt bist.
Ja, ja, unbedingt. Ja, das hast du schön gesagt, habe ich so noch nie angeguckt. Es ist tatsächlich so, ich bin ein, wahrscheinlich würde man sagen, ein sehr spiritueller Mensch. Ich bin nicht in irgendeiner Kirche oder ich bin nicht irgendwie, was ich irgendwie einer bestimmten Glaubensrichtung zugehörig, aber ich bin wirklich ein zutiefst gläubiger Mensch, religiöser Mensch, spiritueller Mensch. Also ich habe so eine ganz tiefe Verbindung zur Natur, zum Universum, zu irgendwas, was größer ist wie ich. Und der höre ich natürlich zu und was ich da höre, muss ich dann auch machen. Ja. Und das ist manchmal, passt mir das überhaupt nicht, ja, weil das halt mir Angst macht oder weil das unbequem ist. Oder und das war eigentlich immer der Grund, warum ich die Dinge dann gemacht habe.
Zweites Learning. Also ich fasse immer gerne nochmal so zusammen, weil mein Anspruch ist, dass irgendwie auch was Greifbares zu mitnehmen immer da ist. Also das erste war ja eben das, jetzt habe ich es gerade vergessen, uns anderen Menschen zuzumuten mit unserer Mutterschaft. Und das Zweite, und ich glaube, das kommt einfach in unserer Gesellschaft auch viel zu kurz. Und ich glaube, die allermeisten Frauen, die ein bisschen bewusst sind, und ich denke, die hier diesen Podcast hören, die sind es, weil sonst würden sie ja nicht den Podcast hören, die kennen alle diese innere Stimme und diese innere Gewissheit, dieser nächste Schritt, der ist jetzt dran. Und egal wie bescheuert das ist, ein Büro in Frankfurt zu mieten, hochschwanger, wo ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Diese innere Stimme kennen wahrscheinlich alle Frauen, die so ein bisschen ja, bewusster einfach sind. Und auch das ist hier so eine wichtige Botschaft und das zweite Learning. Vertraut dieser Stimme. Nehmt eure Ängste wahr und trotzdem vertraut dieser Stimme, weil dann ja, kann so was Großes entstehen, wie deine Gartenakademie zum Beispiel.
Ja, also es ist auch so, es geht gar nicht nur darum, was dann entstehen kann, sondern auch, was das mit mir macht, weil es hält mich dann so lebendig und es macht mich so wahrhaftig. Also ich fühle mich dann so wahrhaftig, wenn ich dieser Stimme folge. Ja, dann fühle ich mich so ganz wach, aber auch so ganz ich. Also irgendwie, ich kann das nicht, vielleicht ist das sowas wie, ich folge meiner Bestimmung oder sowas. Und dieses Stück an Lebensqualität, das möchte ich gar nicht mehr missen. Also das hält mich so, das macht mir auch, das ist der Grund, warum ich morgens gerne aufstehe oder warum ich mich, ich weiß nicht, ja. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht oder das in Worte formuliert, deswegen danke ich dir, dass wir heute diesen Podcast machen, weil es ist tatsächlich, ja. Also wenn du mich nach meinen Prioritäten fragen würdest, würde ich dir sagen, meine erste Priorität ist mein Verhältnis mit diesem Gott. Meine zweite Priorität ist meine Gesundheit weil ohne meine Gesundheit bin ich zu gar nichts fähig und kann für niemanden was Gutes tun. Und meine dritte Priorität ist tatsächlich meine Familie.
Wie, also es gab doch mit Sicherheit in der Zeit, wo deine Kinder eben noch zu Hause gelebt haben und dich gebraucht haben, also noch mehr gebraucht haben, als sie es jetzt wahrscheinlich auch noch tun, mit Sicherheit diese Momente, wo du das Gefühl hattest, keine gute Mutter zu sein, eben weil du auch noch einen Beruf hast, dem du sehr leidenschaftlich nachgehst, oder kennst du das gar nicht?
Also das kenne ich tatsächlich nicht.
Aha, okay.
Also wie gesagt, ich hatte das irgendwie immer schon klar, sogar schon als Kind, das für mich das Wichtigste ist, Mutter zu sein, und zwar eine gute Mutter zu sein. Und ich habe wirklich, wenn ich was zu entscheiden hatte, habe ich immer das so entschieden, dass ich dachte, damit bin ich jetzt die beste Mutter, die ich sein kann. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht in meiner Mutterschaft und würde heute manches anders machen, aber in dem Moment habe ich immer gedacht, ich entscheide mich für mein Kind, für meine Familie, für meine Mutterschaft. Und das hat sich immer total richtig angefühlt.
Also auch so in ganz konkreten Situationen, wie zum Beispiel, stell mir jetzt gerade vor, du hast eine Besprechung mit einem ganz wichtigen Kunden und du hörst im Nebenzimmer, schreit dein Kind, und du weißt, am liebsten würde es jetzt natürlich von der Mama getröstet werden. Du weißt vielleicht, naja, der Papa kriegt das auch ganz gut hin, aber am allerbesten wäre jetzt die Mama. Wie hast du das dann für dich innerlich gelöst und was dann getan?
Also meine Kunden waren mir wichtiger wie mein Sohn.
Also du hast dann tatsächlich gesagt, sie müssen jetzt warten?
Genau.
Ja, also es ist für mich...
Das war so für mich, also das ist für mich so sternenklar, ja, deswegen meine Kunden haben das auch, das ist mir tatsächlich ein, zwei Mal passiert, wo ich mich jetzt daran erinnern kann, aber das war okay für meine Kunden, weil wie können die denn erwarten, dass sie wichtiger sind wie so ein kleiner Zwockel, der jetzt gerade irgendwas dringend braucht, so ein hilfloses Baby. Also ja, das ist ja eigentlich klar. Ja. Dafür kann mir niemand genug Honorar bezahlen, dass ich meinen Sohn vernachlässige. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich eher in einer Vernachlässigung aufgewachsen bin. Meine Eltern haben furchtbar viel gearbeitet und haben eigentlich keine oder kaum Zeit gehabt für uns Kinder. Und ich wollte das immer nicht so haben. Ich wollte nicht meine Kinder vernachlässigen für die Arbeit, für den Hof, für den Betrieb und so weiter. Das war so ein ganz fester Vorsatz. Deswegen war ich vielleicht auch so entschieden mit meinen Prioritäten, dass meine Familie eben vorgeht.
Ja, und gleichzeitig, wenn du so erzählst, hat diese innere Klarheit dich eben bewahrt vor diesen inneren Konflikten. Also das ist jetzt gerade für mich total augenöffnend, weil für mich gibt es diese Situationen total oft. Also jetzt zwar, nachdem die Kinder schon etwas größer sind, jetzt nicht mehr mit diesem, dass ein Kind im Nebenzimmer schreit und ich jemandem sagen müsste, du musst jetzt warten, sondern eher das, keine Ahnung, ich habe eigentlich geplant, einen Podcast aufzunehmen und dann will eins der Kinder nicht in die Schule und braucht, weil es einfach gerade total gestresst ist, braucht mich einfach, um zu reden, oder und ich muss es drumherum planen. Und dann, und jetzt, wo du das so erzählst, wird mir klar, dass das bloß meine mangelnde innere Klarheit ist, was jetzt gerade für mich am wichtigsten ist. Weil wenn ich ganz klar hätte, für mich ist jetzt gerade Priorität, diesen Podcast aufzunehmen, dann kann ich eine Lösung finden, mit der es meinem Kind gut geht und mit der es auch mir gut geht. Und umgekehrt, wenn ich ganz klar habe, die Priorität ist die andere, dann finde ich auch wiederum eine Lösung, wo es mir gut geht. Es braucht einfach diese innere Klarheit. Also das ist...
Ja, also da stimme ich dir 100% zu. Es geht gar nicht darum, was deine Priorität ist, ob Familie oder Beruf deine Priorität ist. Es ist beides völlig in Ordnung, aber wir brauchen diese innere Klarheit. Also das ist auch meine Lebensaufgabe sozusagen, mein permanentes Ringen um noch mehr Klarheit. Weil ich immer wieder merke, es ist die Klarheit, die mein Leben leicht macht und friedlich macht und mir auch diese guten Gefühle verschafft, nach denen ich süchtig bin. Dieses, ja, es ist alles gut so, wie es ist, ja. Ja, also Klarheit, ja, stimme ich dir 100% zu, wenn wir klar sind, ist unser Leben so viel leichter. Ja. Und auch für unsere Umgebung ist dann alles sehr viel leichter. Ja. Ich habe so eine andere Unklarheit viele Jahre gehabt. Ich war ja lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, wo ich auch Lerngärten und Lernwälder und so Lernorte, also im Außen, geplant habe, im Auftrag vom Bundesministerium. Das habe ich fast 14 Jahre gemacht. Ja, also das waren dann keine Gärten mehr hier in Deutschland, sondern hauptsächlich in Kolumbien. Und das habe ich eigentlich gemacht, weil mein Mann ist ja Kolumbianer oder Halbkolumbianer und er hatte eben so das Bestreben, was zurückzugeben, will jetzt gar nicht seine Geschichte erzählen. Und dann haben wir ja diesen Verein gegründet und haben in Kolumbien eben Lernorte geschaffen, Schulen und eben Lerngärten und Lernbilder. Das habe ich 14 Jahre lang super intensiv gemacht und das hat mir ganz oft, haben sich mir die Haare zu Berge gestellt, weil ich konnte kein Spanisch, mein Mann hat mehrere, also fast ein Jahrzehnt auf einem anderen Kontinent hauptsächlich gelebt. Wir haben unheimlich viel gereist, unsere Familie war, wie gesagt, auf zwei Kontinenten. Es hat mich ganz viel gekostet und ich habe da oft nicht gewusst, ist das richtig für mich, was ich da mache, weil ich habe manchmal das Gefühl habe, ich vernachlässige mich. Mhm. Ja, ich vernachlässige nicht meine Kinder, so wie ich das erlebt habe, sondern ich vernachlässige mich. Mhm. Ja, das ist gar nicht das Leben, was ich führen will. Ich will gar nicht in einem Land leben, wo so viel Ungerechtigkeit passiert, wo es so viel Armut gibt, wo die Natur noch schlimmer missbraucht wird wie bei uns. Es war ganz gruselig für mich. Ja. Trotzdem habe ich es halt gemacht, weil ja meine Familie mir so wichtig ist. Also dazu gehört ja auch mein Mann. Mhm. Und ich habe aber immer wieder so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ich mache zu wenig für mich, ich verlasse meinen Pfad, ich habe doch auch eine Bestimmung. Da habe ich tatsächlich einige Jahre gebraucht, um wieder so auf die Füße zu kommen. Weil, ich sag mal, du hast gesagt, die Gartenakademie war so toll, was ich aufgebaut habe. Das ist eigentlich was ganz Kleines, wenn man das vergleicht mit dem, was mein Mann und ich in Kolumbien aufgebaut haben. Diese vielen Schulen, diese wunderbaren Lernwälder und Lerngärten. Eigentlich ist mein Lebenswerk in Kolumbien entstanden. Mhm. Was man hier in Deutschland jetzt nicht weiß, ist auch nicht wichtig. Aber wenn wir jetzt heute drüber reden, habe ich letztlich doch meine Bestimmung erfüllt, indem ich das mit meinem Mann zusammen und auch vom Grundmotiv her für meinen Mann gemacht habe. Wir haben es nur nachher auch so ausgerichtet, dass es was mit mir zu tun hatte. Mhm. Aber das war tatsächlich so ein zäher Prozess, wo ich manchmal das Gefühl hatte, hier, ich habe überhaupt keine Klarheit in meinem Kopf und schon gar nicht in meinem Herz. Ja. Und ich kenne das sehr gut, diese Unklarheit und was das dann für ein Durcheinander produziert. Ja.
Wenn du das jetzt aus im Rückblick betrachtest, war das dennoch wichtig? Also jetzt unabhängig von dem Ergebnis, also von den Schulen und diesem wunderbaren Ergebnis, das es geschaffen hat, war es auch für deinen persönlichen Weg wichtig, diese Phase dieser inneren Unklarheit zu haben?
Ach, unbedingt, ja. Also unbedingt, weil ich habe mich dadurch so viel besser kennengelernt und ich bin auch wirklich extrem gewachsen. Also ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, in so einem landwirtschaftlichen, gärtnerischen Betrieb. Ich habe von der Welt irgendwie gar kein Gefühl gehabt. Ich dachte, die Welt wäre so wie Deutschland. Ja, mhm. Ich hatte irgendwie gar kein Gefühl, wie anders die Welt sein kann. Also ich bin heute total dankbar, dass ich das gemacht habe. Und ich mache im Grunde genommen diese berufliche Weiterbildung, Berufung Garten, von der du vorhin gesprochen hast, um jetzt auch mal wieder zu deiner Frage zurückzukommen. Diese berufliche Weiterbildung kann ich eigentlich nur machen, weil ich in der Entwicklungszusammenarbeit verstanden habe, wie viel unglaublich wertvolles Wissen über Gärten, über Wälder, über Nachhaltigkeit, über Heilpflanzen, alles das, was da so dranhängt. Es gibt von Menschen, die überhaupt nie auf der Schule waren, die nie eine Berufsausbildung gemacht haben, die sich das entweder selbst angeeignet haben oder die das von ihren Vorfahren übergeben bekommen haben. Ja, ich habe ja auch mit Indios zusammenarbeiten dürfen, da wird es ja alles von einem zum nächsten weitergegeben. Und da habe ich Menschen kennengelernt, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, die so viel Wissen in sich tragen. Ja, und das ist auch dann meine Aufgabe geworden, dieses Wissen eben für andere verfügbar zu machen, dieses Wissen, also die anzuleiten, das Wissen weiterzugeben, weil unsere Welt braucht dieses Wissen ja unbedingt. Ja. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich hier diese berufliche Weiterbildung, Berufung Garten, so habe ich sie genannt, anbiete, weil es auch in Deutschland unglaublich viele Menschen gibt, die sich das auf informelle Weise angeeignet haben. Ja, du hast mir vorhin erzählt, dass deine, du hast ja mal eine, ich weiß nicht, darf ich das sagen mit der Gärtnerausbildung?
Ja.
Du hast ja mal eine Gärtnerausbildung angefangen und hast sie abgebrochen, weil du gemerkt hast, die machen eigentlich nicht wirklich Gärtnern, sondern das ist halt so ein Großbetrieb. Mhm. Ja, also man muss gar nicht zwingend, und das habe ich leider oft erfahren, wenn man hier so eine ordentliche, formelle Ausbildung macht, heißt das noch lange nicht, dass man ein guter Gärtner ist. Dann weiß man vielleicht, wie man Weihnachtssterne großzieht, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie man einen Gemüsegarten pflegt oder anlegt oder bienengerecht oder was auch immer. Ja. Aber es gibt so viele Leute, die sich das informell angeeignet haben. Und ich möchte einfach dazu beitragen, dass dieses Wissen dann auch verbreitet wird. Also dass es die Leute, die das Wissen suchen, dass es die auch Leute finden, die das Wissen ihnen weitergeben wollen.
Ja, ja, und das bezieht sich jetzt ja nicht nur auf Gärten, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen ist es ganz genauso.
Ja, genau. Ja, und ich habe jetzt, ich meine, ich mache das ja erst ein Jahr, die Deutsche Gartenakademie, aber ich habe jetzt schon 6 Frauen waren es hauptsächlich ausgebildet, die mit ihren wunderbaren Gartenbusiness, die jetzt entstanden sind, wirklich tolle Sachen machen. Ja? Mhm. Das ist mir alles noch viel zu langsam und es dauert alles. Also ich muss das skalieren, weil das einfach jetzt gebraucht wird, nicht in 10 Jahren. Ja? Wir brauchen jetzt diese Leute, die das richtige Wissen verbreiten können. Und ich sag mal, ich habe den Begriff Gartencoach geprägt, einfach weil ich so viele Familien kenne, die einen Garten haben, aber keiner bringt ihnen bei, wie man einen Garten pflegt. Mhm. Man kann ja einen Gartenarchitekt buchen, der baut dann einen schönen Garten, also der plant einen schönen Garten und der Galabauer baut ihn dann. Und dann stehen die Familien da und haben keine Ahnung, wie sie jetzt diesen Garten erhalten, weil es ihnen keiner beibringt, weil ihre Eltern haben das auch nicht mehr gelernt. Ja. Und die Großmütter, die es vielleicht noch wussten, sind schon gestorben oder sind gar nicht mehr lehrfähig. Ja? Und so Leute brauchen wir doch.
Das, ja, genau.
Das ist einfach total wichtig.
Ja, und es bezieht sich auf alles. Also ich habe jetzt gerade den Gedanken an die Doulas gehabt, die ja eben keine Hebammen sind, sondern die trotzdem Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt begleiten und ihnen genau dieses Wissen, wie das, über was wir heute gesprochen haben, einfach weitergeben können. Also total wertvoll. Und deswegen, und ich glaube, vielleicht machen wir da auch einen Punkt. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten. Und doch sind wir jetzt schon gut in der Zeit. Ja, deswegen, ich glaube, das war wirklich ein, ich sortiere mich lieber nochmal, bevor ich jetzt diesen Satz total dreimal anfange. Also ich fand das Gespräch mit dir unglaublich ermutigend und ich hoffe, dass wir viele Frauen erreicht haben, in denen vielleicht schon irgendwie sowas schlummert und die sagen, ja, das so zu hören, das macht mir Mut. Und jetzt vor allen Dingen nochmal dieser Appell am Schluss, wir brauchen auch jede einzelne Frau, die irgendeine Art von Wissen, von Dienstleistung, von irgendeine Art von Geschenk weiterzugeben hat, die brauchen wir heute einfach mehr denn je. Und deswegen, ja, hört euch vielleicht den Podcast nochmal an, denn es sind wirklich einige richtig wichtige Punkte mit dem sich zumuten mitsamt der Mutterschaft, Ängste wahrnehmen und trotzdem der inneren Stimme lauschen. Und irgendwas war jetzt zum Schluss noch, ach ja, genau, das fand ich jetzt noch ganz wichtig, diese Phasen der inneren Verwirrung einfach auch ja, anzunehmen. Also bei dir, du hast gesagt, diese Phase, die hat viele Jahre gedauert, wo du dich innerlich nicht klar gefühlt hast und dich immer wieder zerrissen gefühlt hast. Und im Rückblick war gerade diese Phase das, die dich jetzt verstehen lässt, was andere Menschen durchmachen, die dir jetzt noch mehr Klarheit für dich bringen und die dich zu dem gemacht haben, wo du jetzt bist. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in dieser Anfangsphase, wo die Kinder vielleicht ja noch kleiner sind oder dann auch in der Pubertät sind oder so, wo wir vielleicht überhaupt nicht wissen, was jetzt gerade Sache ist, das auch einfach anzunehmen und als, ja, als wichtigen Schritt auf unserem Weg zu nehmen.
Ja, das ist, also, das hast du ganz wunderbar gesagt, liebe Silvia, und ich will das nochmal so aus meiner Perspektive in Worte fassen. Für mich ist das so, außerhalb der Komfortzone zu leben. Ja, und das müssen wir Mütter ja, weil es ist ja alles Multitasking. Mhm. Und aber genau da passieren diese wunderbaren Dinge. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns mal gar nicht mehr wünschen, dass wir in der Komfortzone sind, dann fängt das Leben erst richtig an, Spaß zu machen. Ja. Und das können wir noch viel besser genießen, wenn wir uns mit Frauen umgeben, die das auch so machen. Ja, und nicht mit den Frauen, die in der Villa sitzen und alles ist komfortabel und es gibt keinen Stress und es gibt kein Problem. Das ist eigentlich nicht das Leben. Das Leben ist außerhalb der Komfortzone. Ja. Also das richtige Leben, so wie ich das wahrnehme. Ja. Das sind nur meine Gedanken dazu.
Ja, finde ich einen total schönen Schlussgedanken. Einfach perfekt und rund. Ich danke dir und für alle, die jetzt hier lauschen und die auch so gartenbegeistert sind, schaut euch unbedingt die Seite von der Gartenakademie an. Und für alle, für die es nicht im Garten liegt, diese Begeisterung, übertragt es einfach auf euer Thema. Und dann war dieser Podcast mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich danke dir von Herzen, liebe Ulla, und ich danke allen Hörerinnen, die gelauscht haben. Und wenn euch die Folge auch so gut gefallen hat wie mir, ich werde sie mir sicherlich entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten nochmal anhören, dann teilt sie bitte weithin über alle Kanäle, die euch so zur Verfügung stehen, und lasst uns gemeinsam andere Frauen auch dazu inspirieren, ihr Geschenk ins Leben zu bringen. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Alles Gute.